Ja, Erik hat uns schon gesagt, es geht heute um Gott erkennen. Und ich hoffe, dass ihr am Ende von dem Gottesdienst den Unterschied wisst zwischen Gott erkennen und Gott verstehen. Wir kommen dazu noch. Wir hatten ja eine Reihe in unserer Gemeinde über die Feiertage, Weihnachten, Neujahr, wo Gott oder Jesus Christus selber Ich-Aussagen machte. Ich bin. Und wir sind verschiedene Bilder durchgegangen, wo Jesus sagt, ich bin. Und wir möchten heute in diesem Gottesdienst die Richtung umdrehen und wir möchten den Satz beginnen mit du bist. Gott, du bist. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch mal kurz überlegt, einige Worte, mit denen ihr diesen Satz fertig machen würdet. Juliane schreibt es für uns hier kurz mit. Der Satz beginnt mit Gott, du bist, und dann kommt ein Wort, das euch in den Sinn kommt. Gott, du bist der Schöpfer, der war gnädig. Ein bisschen langsamer, dass Juliane eine Chance hat, mitzudenken oder mitzuschreiben. Denken ist kein Problem, abschreiben etwas langsamer. Der Schöpfer, der Erhalter, Gott, du bist. Einer nach dem anderen, Retter habe ich gehört. Gott, du bist allmächtig. Gott, du bist Liebe. Ja. Gott ist Licht. Liebe, hast du das noch? Dann Licht. Noch Worte, die euch in den Sinn kommen, wenn ihr den Satz beginnt. Gott, du bist Vater, mein Vater. Heilig? Kommen euch noch andere Adjektive, wenn ihr denkt, Gott, du bist heilig, du bist allmächtig, gerecht, allumfassend. Und es gibt eine ganze Reihe von Wörtern, die mit diesem All beginnen. Er ist allmächtig, er ist allumfassend, ja? Allwissend. Gott ist Frieden. Oder Gott ist fehlerfrei. Noch etwas, was euch in den Sinn kommt, Adjektive, Eigenschaftsworte. Wie ist Gott? Gott, du bist barmherzig. Allwissend haben wir schon, ja. Das habe ich nicht verstanden. Du bist der Erlöser. Wir könnten wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang weitermachen, Begriffe zu finden, die diesen Satz zu Ende bringen. Gott, du bist. Wir könnten Bilder finden. Wir haben hier Licht, wir haben Liebe, wir haben Vater. Wir können Eigenschaften von Gott finden. Allwissend, allmächtig, barmherzig. Er ist gnädig. Gott, du bist. Vielen Dank. Ihr könnt euch, wenn ihr nach Hause fahrt oder heute Abend eine Sekunde Zeit habt, überlegt doch einfach noch weitere Worte, wie ihr das zu Ende bringt. Ich denke, das ist wichtig. Wir hatten die andere Perspektive, diese Ich-Aussagen von Jesus, ich bin. Und jetzt haben wir die Perspektive und jetzt sagen wir Gott, Gott, du bist. Gott, du bist. Es gibt eine Szene in Matthäus 16, könnt ihr zu Hause dann mal nachlesen. Da ist Jesus mit seinen Jüngern, er ist gerade nach Caesarea gegangen und dann fragt Jesus seine Jünger, was sagen denn die Leute, dass ich bin? Und dann fangen sie an aufzuzählen, Johannes der Täufer, Elia, Jeremia, ein anderer Prophet vielleicht. Und dann wird Jesus noch persönlicher und sagt, ja und wer denkt denn ihr, dass ich bin? Also ihr, meine Jünger, die ihr ständig mit mir unterwegs seid, und dann der etwas vorlaute Klassensprecher Petrus sofort Hand hoch und sagt, du bist, und was sagt er? Du bist der Christus, und er sagt dann noch was Zweites hinten dran, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Gott, du bist. Bei Petrus kam das wie aus der Pistole geschossen, und ich wünsche mir, dass wir immer weiter nachdenken, Wenn uns Jesus so spontan fragen würde, was denkst denn du, wer ich bin? Dass wir den Satz zu Ende bringen, Jesus, du bist mein Gott, du bist Christus, du bist der Retter. Es ist eine sehr persönliche Frage. Und bei einem der Worte war schon dieses Wort mein dabei. Man hätte auch sagen können, Gott ist ein Vater. Aber in der persönlichen Frage, Gott, wer bist du für mich, wird es zu meinem Vater, zu meinem Erlöser, zu dem Frieden, den ich finden konnte. Gott, du bist. Ist keine philosophische Frage und ein Thema, über das man eine Doktorarbeit schreibt, sondern eine Frage meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Wer bist du, Gott, für mich? In unserer Gesellschaft heute leben wir sehr stark vom Ich-Gedanken. Ich, mir, mein, Hauptsache ich habe das, was ich möchte. Meine Erwartungen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse werden gestillt. Und wir singen manchmal Lieder, wir kommen darauf noch zu sprechen, die sprechen von Gott, du bist gut. Hat es hier niemand gesagt, aber hätten wir auch hinschreiben können. Gott, du bist gut. Und häufig verstehen wir das im Sinn, du gibst mir, was ich gerne hätte. Also meine Wünsche werden erfüllt, meine Sehnsüchte werden gestillt. Gott, du bist doch gut zu mir, weil du mir alles gibst, was ich brauche. Weiß nicht, ob jemand in der letzten Zeit die Werbung von der Deutschen Bundesbahn für Mitarbeiter gesehen hat. Es ist ein Witz, also die suchen ja händeringend Leute, die ihre Züge fahren und ihre Weichen endlich mal zum Schalten bringen und so. Und dann ist aber die Werbung der Deutschen Bundesbahn, wir sind nicht nur Arbeitgeber, sondern wir sind Hoffnunggeber, wir sind Zukunftgeber, wir sind alles Mögliche. Und eigentlich darfst du ja nur Danke sagen, dass wir, die Deutsche Bundesbahn, dir einen Job anbieten. Also komm doch zu uns, wir sind ganz toll. Ich musste lachen und schmunzeln, wo ich das gesehen habe. Die Deutsche Bundesbahn tut so, als hätte sie uns einen Riesengefallen, wenn wir bei ihr anfangen würden zu arbeiten. Ja, in Wirklichkeit suchen sie händeringend Leute. Aber das ist dem Bedürfnis geschuldet, wir suchen ja etwas für uns. Also wenn die mir Hoffnung und Zukunft und alles Mögliche geben, dann gehe ich vielleicht sogar zur Deutschen Bundesbahn auch noch. Aber ihr merkt, da wird ein Gefühl in unserer Gesellschaft angesprochen, es muss mir doch etwas bringen, ich muss doch etwas davon haben, wenn ich irgendetwas tue. Was ist drin für mich? Was habe ich davon? Und wir nehmen dieses Denken unserer Zeit sehr stark auch mit in unseren Glauben. Und wir fragen dann, ja, was ist denn drin für mich? Was habe ich davon? Was tut Gott für mich? Gott ist gut. Gott ist all diese Eigenschaften, weil er ist und nicht, weil er das tut, was ich gerne von ihm hätte oder wünsche oder meine zu brauchen. Gott ist gut, wenn ich gesund bin. Aber was, Thomas, wenn deine Sehne reißt oder die hier auch? Ich möchte daran festhalten, Gott ist gut. Gott ist gut, wenn meine Kinder in der Schule Erfolg haben. Aber wenn unser Pflegesohn seine Lehre hinschmeißt, Gott ist immer noch gut. Gott ist gut, wenn es uns gut geht, wenn wir einen Job und einen Arbeitsplatz haben, wenn es uns finanziell gut geht. Ich habe am Freitag erfahren, dass unsere Firma 700 Leute entlassen wird und wir alle, auch ich, einiges an Kürzungen hinnehmen müssen. Gott ist immer noch gut. Ich möchte daran festhalten. Es hängt nicht davon ab, dass es mir gut geht und dass ich bekomme, was ich gerne hätte, sondern Gott, du bist, unabhängig von dem, was ich habe oder ob ich das habe, was ich meine, zu brauchen. Nun, wie geht das ganz praktisch? Wie ist das? Gott, du bist gut. Gilt das immer? Oder manchmal? Gott, du bist alles, was ich brauche hier. Wie erlebe ich das ganz konkret? Wir singen ein Lied, das viele von euch kennen. Es ist ein neueres Lied. Wir haben es auch bei dem großen Gottesdienst gesungen, den wir zusammen hatten vor 2 Wochen. Es ist geschrieben von einer Ludwigsburgerin von der Outbreak Band. Gott, du bist gut. Die ganze Welt soll hören. Manche hören das Lied vielleicht jetzt fast in ihrem Ohr. Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist, wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Du machst mein Leben reich. Mit Liebe füllst du mich. Ich kann nur staunen, Herr. Und ich singe laut, denn du bist gut. Und ich tanze, denn du bist gut. Ihr kennt das Lied wahrscheinlich. Und ich rufe laut, du bist gut zu mir. Und soweit sind wir alle dabei. Oh, toll, Gott ist gut. Ich habe und tanzen und überhaupt. Ja, und wenn Thomas nicht mehr tanzen kann und ich nicht mehr schreiben kann, ist Gott immer noch gut? Das heißt dann hier, in meiner tiefsten Nacht strahlst du als helles Licht. Oder später im Lied heißt es, und ob die Sonne scheint oder der Regen fällt. Manchmal, wenn wir dieses Lied singen, trällern wir mit beim Gott ist gut, das ist Tantla, da, 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 da. Und dann bei diesem Sonnenschein, bei diesem Regen und so, da hören wir fast wie weg. Ich möchte uns heute Morgen auffordern, darüber nachzudenken, Gott, wer bist du? Auch in Situationen, die nicht so sind, wie wir sie uns vielleicht wünschen. Du bist gut, ob die Sonne scheint oder der Regen fällt. Du bist gut. Es gibt im Hebräischen ein Wort dafür. Der Jonathan hat jetzt ja Hebräisch mit 1,7 abgeschlossen, wofür wir letzten Sonntag gebetet haben. Ihr könnt heute alle mit 1,0 abschließen, wenn ihr ein Wort lernt. Jetzt muss ich die Martina fragen, ob man das Jada oder Jada sagt. Jada? Sag's nochmal laut. Jada. Ja, ich dachte, dass es nicht mit J ist. Also Jada, und das heißt Hebräisch erkennen. Erik hat uns ja schon gesagt, Gott erkennen. Jetzt sagen wir das Wort mal alle zusammen, dann habt ihr 1,0 in Hebräisch. Das heißt Yada. Ist wahrscheinlich ein bisschen falsch, aber sagen wir es einfach Yada. Sag mal alle, Yada. Erkennen. Gott erkennen. Ein Wort, das im Alten Testament sehr, sehr häufig vorkommt im Zusammenhang mit Gott. Yada heißt erkennen. Und ich bin diese Woche über ein Bibelvers gestolpert, den ich zusammen mit Debbie gelesen habe, in Psalm 46. Und diesen Text möchten wir uns heute etwas anschauen. Da ist nämlich in der zweiten Satzhälfte genau davon die Rede, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, genau davon die Rede, es heißt, der Vers heißt, hör auf und erkennt, dass ich Gott bin. Wir haben das in der Neues Leben Bibel gelesen. Ich habe gedacht, das stimmt irgendwie nicht. Das kann nicht sein. Hör auf. Was soll das? Ich habe nochmal nachgeguckt. Es steht da tatsächlich, die Elberfelder, die ja sehr genau übersetzt, sagt, lass ab. Lass ab und erkenne, dass ich Gott bin. Etwas bekannter in unseren Ohren ist wahrscheinlich der Luthertext. Da heißt es, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Aber dieses sei still ist eigentlich nicht so besonders glücklich. Es ist eher dieses hör auf. Die Hoffnung für alle oder die Schlachter übersetzt, lass deinen Aufruhr. Hör mit etwas auf und beginne mit etwas, nämlich erkenne, dass ich Gott bin. Nun, wenn wir fragen, was ist es denn, was wir aufhören? Oh, jetzt habe ich meine Bibel nicht. Was ist es denn, mit was wir aufhören sollen? Dann lasst uns mal am Anfang von dem Psalm lesen. Das ist Psalm 46, Altes Testament, Seite 574. Psalm 46. Und wir hatten jetzt bisher den Vers 11. Den lesen wir gerade noch mal hier in der Luther-Übersetzung, die ihr vielleicht jetzt in euren Sitzen habt. Da heißt es, seid still, aber eben eher im Sinne von, hör auf, stopp jetzt hier einmal, sei still, hör auf, lass bleiben und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf der Erden. Ja, und von was spricht denn der Psalmist hier, wenn es heißt, hör auf? Was sollen wir denn aufhören? Schaut mal in Vers 2, da beginnt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Und jetzt kommt es, was er aufzählt. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Ups, also Weltuntergang, Vers 3. Und die Berge mitten ins Meer versenken. Klimawandel, Berge verschwinden im Meer. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Also Meer ist so gewaltig und gewalttätig, dass Berge in sich zusammenfallen. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, alles schön und süß. Das ist Weltuntergang, ist das Wort, das Luther hier benutzt. Wenn alles zusammenfällt, wenn selbst Berge ins Meer fallen, das ist der Hintergrund dieses Textes, den wir hier an der Wand sehen. Und ich denke, wir kennen das. Diese Wellen, die selbst Berge irgendwie zerbröseln. Wellen, die wir nicht mehr übersehen. Weltuntergang, alles bricht zusammen. Boden unter den Füßen weggezogen. Plötzlich ist die Beziehung vielleicht kaputt. Plötzlich die Gesundheit nicht mehr so, wie man sich's wünscht. Vielleicht plötzlich am Arbeitsplatz große Probleme mit Menschen, es funktioniert nicht. Wenn es nicht mehr funktioniert, wenn Dinge schief gehen, wenn es nicht so kommt, wie wir es uns gewünscht und gedacht hätten, was dann? So beginnt dieser Psalm. Darum fürchten wir uns nicht, heißt es hier, wenn gleich die Welt unterginge, die Berge ins Meer senken, Wellen im Meer wüteten und sogar die Berge dann reinfallen. Wo ist dann Gott? Gott, du bist was in dieser Zeit? Für mich? Gott, du bist trotzdem gut. Gott, du bist trotzdem gut. Wir sind in unserer Welt stark geprägt von dem Denken von Ursache und Wirkung. Und ich bin Physiker und wir machen das eigentlich nichts anderes als das, dass man sich überlegt, wenn das, dann das. Es gibt diese schöne Regel von Aktio und Reaktio, von Ursache und Wirkung. Das heißt, man überlegt sich, wenn das passiert, dann muss das passieren oder andersrum, wenn es so ausschaut, dann muss das und das gewesen sein. Das rechnet man aus und man arbeitet damit. Und es ist nicht nur die Physiker, sondern es ist im Prinzip die ganze westliche Welt, die stark von diesem, es ist ein griechisches Denken, geprägt ist. Ein Denken von, wenn das passiert, dann muss es so rauskommen. Und deshalb erlaubt es mir, wenn es so rausgekommen ist, rückwärts zu gucken, was müsste vielleicht davor passiert sein, was war die Ursache dafür, dass es ist, wie es ist. Und wir übertragen das in unser Leben. Und wenn dann meine Sehne reißt, dann ist meine allererste Frage, was ist los? Ist meine Sehne porös? Habe ich etwas zu Schweres getragen? Warum reißt die und nicht die? Warum reißt sie überhaupt und beim Alexander nicht? Das heißt, ich frage sofort dieses Ganze, warum? Ich will verstehen. Das ist meine ganz natürliche Reaktion. Fabio war mit dabei, er lacht natürlich. Aber das ist das Allererste, was wir tun, ist, wir fragen, warum? Was ist die Ursache? Als ich dann zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich habe vor 6 Monaten die Sehne gerissen und heute die Sehne, dann ist die allererste Reaktion, warum? Was ist da los? Vielleicht poröse Sehnen, vielleicht irgendetwas nicht in Ordnung mit Stoffwechsel oder sonst irgendwas. Also das ist unsere allererste Reaktion, die ganz schnelle Reaktion, warum? Ursache, Wirkung, was ist hier los? Und ohne, dass wir das jetzt wollen, übertragen wir das auch auf Gott. Warum? Habe ich das jetzt verdient? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist das die Strafe für irgendwas? Ein Gedanke, der sehr unbiblisch ist, aber der mir sofort irgendwie kommt. Der ist irgendwie da. Was ist hier los? Was ist geschehen? Warum ist es, wie es ist? Warum verliere ich den Arbeitsplatz und nicht jemand anders? Dann kommt sofort die Frage nach Gerechtigkeit. Der ist auch nicht besser wie ich. Der macht es auch nicht besser wie die anderen oder irgendwie so. Also wir vergleichen dann sofort und sagen, aber warum passiert mir das und jemand anders nicht? Ist doch ungerecht. Die Gleichheit, die wir eigentlich dann auch gerne hätten. Und wir möchten verstehen. Wir möchten weiter den Hintergrund ergründen. Wir möchten die Ursache finden, den Schuldigen oder das Schuldige oder irgendwie sowas herausfinden. Wir möchten das verstehen. Und nun, dieses natürliche Bedürfnis, besonders von uns Leuten in der westlichen Welt, das ist nicht erkennen. Das ist das Interessante. Das ist ein hebräisches Wort, und wahrscheinlich könnte Martina uns das jetzt noch viel besser erklären. Das ist ein hebräisches Wort, das eigentlich auf Beziehung ausgeht. Dieses Yada, was wir vorher geübt haben. Sag's nochmal. Yada. Yada heißt erkennen. Und im griechischen Denken, das uns in der westlichen Welt sehr stark prägt, verbinden wir mit dem Wort immer Wissen, Verstehen, Erkenntnis, etwas kapiert haben, die Logik verstanden haben. Das verbinden wir hiermit. Wenn ein Jude oder ein hebräisch denkender Mensch sagt, erkennt, dass ich Gott bin, heißt das nicht, ich verstehe, was er tut. Es heißt nicht, ich bin hinter die Logik gekommen und habe alles rausgefunden, warum der wie was macht. Erkennt, dass ich Gott bin, ist ein Beziehungsbegriff. Und ich hoffe, ihr werdet nicht alle rot. Wisst ihr, wo das Wort zum ersten Mal vorkommt? 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel, der Adam geht zu seiner Frau Eva und er erkannte sie. Und was passiert? Der Kain wird geboren. Das war nicht Biologieunterricht. Größe, Weite, Länge, Gewicht oder sowas. Wenn Adam seine Frau Eva erkannte, ist genau dieses Wort, dann hatten die sexuelle Gemeinschaft. Das ist das Wort, das die Bibel dafür benutzt. Und er merkt, es ist weit, weit weg von Erkennen im Sinne von Verstehen, rational, 1 und 1 ist 2. Das ist ein Begriff der Beziehung. Ein ganz intimes, ein enges Verhältnis untereinander. Ein sich fast hingeben. Und das beste Beispiel sind wahrscheinlich genau unsere Beziehungen untereinander. Welcher Mann könnte behaupten, dass er seine Frau versteht? Hände hoch. Hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn irgendeiner das behauptet. Die etwas leichtere Frage wäre gewesen, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, wo ich fragen könnte, welche Frau würde behaupten, sie hätte ihren Mann verstanden und nachvollziehen können. Vielleicht ein bisschen einfacher wir Männer, aber also andersrum garantiert nicht. Das wäre eine reine Lüge, wenn es eine Frau die Hand hebt und sagt, ich habe meinen Mann verstanden. Ja, selbst Ehepaare, die lange verheiratet sind, wahrscheinlich können bestätigen, man versteht den Partner oder die Partnerin nicht wirklich. Verstehen im Sinn von, ich kann das alles logisch nachvollziehen. Und trotzdem erkennt man sich. Es gibt eine Beziehung, es gibt ein gemeinsames Leben, es gibt Vertrauen, es gibt das gemeinsame Unternehmen, dass man sich hingibt, dass man miteinander unterwegs ist. Es gibt etwas, was nicht Logik ist, aber was Beziehung ist. Und wenn wir so denken, dann sind wir, glaube ich, in dem hebräischen Denken, dem biblischen Denken von Erkennen viel näher als mit dem westlichen Begriff von ich habe Gott verstanden, ich habe ihn nachvollzogen, ich weiß, was er tut. Es geht also nicht darum, Gott zu durchschauen, Gott zu erklären zu können, sondern es geht darum, Gott näher zu kommen. Wir haben vorher dieses Lied gesungen, Marvin, vielen Dank, näher zu Gott. Diese Nähe zu ihm, die Beziehung zu ihm, das ist ganz nah an dem Begriff des Erkennens. Es ist auch im Neuen Testament kommt dieser Begriff vor, in genau der gleichen Art und Weise. Ich denke an Paulus, 60 nach Christus, er ist in Rom im Gefängnis, kämpft mit dem Gedanken, was jetzt passiert. Er schreibt einen Brief an die Philipper. Und das ist einer seiner letzten Briefe vor seinem Tod, den er schreibt. Und man liest den Brief und merkt regelrecht, wie er fast wie ein bisschen, ich möchte nicht sagen verwirrt ist, aber er kämpft mit dem Gedanken, was kommt jetzt? Werde ich wieder gesund? Werde ich weiterhin gefoltert? Wird man mich umbringen? Oder komme ich wieder frei? In dem Zusammenhang ist dann auch dieser Vers, in Kapitel 1, den wir damals für die Beerdigung meiner Mutter genommen haben, aber der ist ganz typisch, wo er sagt, Leben ist, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Also man merkt regelrecht, er kämpft mit dem Gedanken, was ist die Zukunft, was kommt da? Und dann im Lauf des Briefes, ist ganz interessant, wenn ihr den mal durchlest, diesen Philipperbrief, kommt er zum Schluss im dritten Kapitel, wie wenn er sagt, ich höre jetzt auf mit diesem Verstehen wollen. Ich werde es nicht ergründen können. Und er sagt dann in Philipper 3, Vers 10, das sagt er, mein Wunsch ist, Philipper 3, Vers 10, Christus zu, nicht zu verstehen, warum bin ich im Gefängnis? Warum hat man nicht Paulus jetzt hier in den Kerker geworfen, wo ich doch eigentlich dazu da war, das Evangelium weiterzugeben? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich jetzt schuld? Paulus sagt nicht, ich will Christus verstehen, sondern er sagt, ich möchte jetzt aufhören zu verstehen. Ich kann nicht ergründen, ob ich nochmal freikomme oder ob ich ermordet werde. Ob ich nochmal das Evangelium in Öffentlichkeit sagen darf oder nie mehr. Rückblickend wissen wir, dass das Ende seines Lebens war. Kurz nachdem er den Brief geschrieben hat, ist er tatsächlich ermordet worden, vermutlich. Man weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall lebt er danach nicht mehr. In dieser Situation sagt Paulus, ich möchte Christus erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, damit ich auch in seinem Tod teilhabe. Also Paulus kommt zum Schluss, er nimmt nicht genau diese Worte in den Mund hier oder schreibt sie auf, aber im Prinzip sagt er, ich höre auf zu verstehen und ich möchte erkennen. Ich möchte erkennen, wer du bist. Und wenn wir Gott so erkennen, deshalb habe ich hier unten hingeschrieben, erkennen statt verstehen. Erkennen statt verstehen, dann ist für Paulus klar, wo das Verstehen aufhört, genau da beginnt dieses Kennenlernen. Das ist ein Begriff, den wir nehmen, wenn junge Leute sich kennenlernen, sagen wir auch nicht, kennenlernen heißt Haarfarbe, Augenfarbe, Größe, Länge, Weite, Breite, Schuhgröße. Das ist ja nicht Kennenlernen. Kennenlernen ist Beziehung aufbauen, Beziehung entsteht. So Paulus, der sagt, ich möchte nicht Jesus und Gott verstehen, aber ich möchte ihn erkennen. Und wenn wir ihn erkennen, dann können wir ihm zugestehen, dass er seine Wege mit uns geht, die vielleicht anders sind als das, was wir uns vorstellen oder wünschen würden. Wenn wir ihn erkennen, in die Beziehung mit ihm eintreten und vertiefen, dann können wir auch das akzeptieren, was wir nicht verstehen können. Wir können damit leben und sagen, das ist Teil meines Lebens, ich muss es nicht verstehen. Auch wenn es uns sich nicht erschließt, warum jetzt Thomas seine Sehne abreißen musste und zur gleichen Zeit ich meine Sehne auch, fragt mich nicht nach einer Erklärung. Ich kann das nicht erklären. Aber ich möchte sagen, ich möchte Gott erkennen. Ich möchte ihm näher kommen. Vielleicht ist deshalb das passiert. Ich weiß es nicht. Aber es ist mein Anliegen, nicht ihn zu verstehen, sondern ihn zu erkennen. Es ist natürlich, dass wir unsere Wünsche Gott sagen, dass wir auch unsere Sehnsüchte und das, was wir gerne hätten, ihm sagen. Wir werden nachher noch eine Zeit des Gebets haben, wo wir das tun können. Aber in all dem Bitten, Flehen, Danken, Anliegen vor ihn bringen, ihm sagen dürfen, was wir gerne hätten, dazu fördert uns die Bibel immer wieder auf. Ist überhaupt nichts Falsches oder Negatives dabei. Aber in all dem können wir erkennen, Gott, du bist da drüber. Ich habe vorher gesagt, es gibt diese Worte mit diesem All. Gott, du bist allwissend. Du bist allmächtig. Du bist alles in allem. Du bist über dem, was ich verstehen kann. Und deshalb möchte ich dich erkennen. Was wir festhalten möchten, und da bin ich wieder bei Paulus im Gefängnis, wo er ringt mit dem Gedanken, was kommt jetzt? Was wir festhalten möchten, ist er unser Gott. Und was wir loslassen möchten, sind unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, das, was wir möchten, unsere eigenen Sehnsüchte. Manchmal ist das schwer. Wie geht das mit dem Erkennen? Und ich habe euch hier drei Schritte aufgeschrieben, die aus dem Vers von Psalm 46 kommen. Es steht im Text, hör auf. Und ich habe daraus drei Schritte gemacht. Hör, hör auf und hör auf Gott. Hör und erkenne, dass ich Gott bin. Luther sagt ja, wie ihr es lesen könnt, seid still. Man muss still sein, um hören zu können. Und wir haben ja gesagt, am Anfang dieses Psalms geht es um Weltuntergang. Berge fallen in das Meer, Wellen zerstören. Es geht wirklich um Untergang. Es geht nicht um, liebe, alles schön und freudig und toll. In ganz schwierigen Situationen möchten wir hören. Gott, du bist. Wer bist du für mich? Auch in schwierigen Situationen. Was ist dran, Gott? Wir möchten hören. Wenn ich unsere Gebete manchmal anschaue, dann ist nicht so wahnsinnig viel von diesem Hören dabei. Das typische Gebet von uns, auch in der Gemeinde hier, um ehrlich zu sein, geht ein bisschen so, Gott, du kennst doch den und den und der hat ja dieses und dieses und du weißt es ja alles, aber ich sage das jetzt gerade nochmal, weil das ist so. Und dann haben wir meistens auch gleich die Lösung. Bitte mach doch, dass der zu dem kommt und dann auch das und dass die Medizin so wirkt. Und also wir bieten Gott wie das ganze Rezept an, also wie wenn wir Arzt wären, um ihm jetzt zu sagen, wie er das machen soll. Hier heißt es, hör und erkenn, dass ich Gott bin. Wir werden uns nachher eine Zeit des Gebets nehmen, wo wir das ein ganz kleines bisschen einüben, wo wir Gott einfach das Anliegen nennen und gemeinsam sagen werden, du bist Herr. Er kennt dieses Anliegen und wir möchten hören, was er will. Wir machen das auch gerade im Moment, Debbie und ich, mit einigen aus der Gemeinde in Bezug auf unseren Sohn Philipp, dass wir jeden Mittwoch das Essen ausfallen lassen, das Mittagessen beten und fasten und am Ende dieser Gebetszeit uns 10 Minuten Zeit nehmen möchten, zu hören. Was sagt jetzt Gott? Was ist dran? Was sollen wir als Eltern tun? Was sollen wir nicht tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Eindrücke gibt uns Gott? Und ich muss euch gestehen, es ist ein bisschen ungewohnt. Man guckt dann fast auf die Uhr, so geht es jetzt nicht mal weiter. Ich höre noch nicht so viel. Wir sind dieses Hören nicht so sehr gewohnt. Aber überlegt euch mal, wir haben ja davon gesprochen, erkennen ist ein Beziehungsbegriff. Jetzt könnte ich diejenigen fragen, die hier sitzen, die verliebt sind, wie wäre das, wenn immer nur eine Seite sprechen würde? Wie geht es dann so mit diesem Kennenlernen? Und die andere Seite ist einfach ruhig. Sagt gar nichts. Ist das Kennenlernen? Mal ganz ehrlich. Aber genau so leben wir häufig mit Gott. Und das Interessante ist ja, dass nicht Gott spricht und wir sind still, das ginge noch, sondern es ist andersrum. Wir sprechen die ganze Zeit und geben Gott keine Chance zu reden. Da kann Erkennen nicht besonders gut wachsen. Beziehung wächst im Austausch, im Hören aufeinander. Und deshalb ist es wichtig, auf Gott zu hören. Hör und erkenn, dass ich Gott bin. Hör auf ihn. Der zweite Begriff, wir nehmen einfach das Wort hör auf mit dazu. Und genauso steht es in diesem Vers, in Vers 11. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst die Handys wieder einschalten. Wir stellen irgendwann eine Kiste draußen auf, wo man die Handys reinlegen kann, bevor man hier reinkommt. So, wir sind wieder hier, wir sind beim Psalm 46, wir sind bei dem Text, hör auf und erkennen. Und wir fragen uns, ja, was sollen wir denn aufhören? Also, das ist das, wo ich den Text diese Woche mit Debbie gelesen habe. Hör auf, was soll ich denn aufhören? Was ist es dann? Wenn wir mal direkt die beiden Verse davor lesen, Kapitel oder Psalm 46, Verse 9 und 10, da heißt es: Komm und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zeichen anrichtet. Und jetzt kommt es in Vers 10. Der Kriege steuert in aller Welt. In anderen Übersetzungen heißt es etwas klarer: Der Kriege beschwächtigt oder auseinanderbringt. Der Bogen zerbricht. Spieße zerschlägt. Und Wagen mit Feuer verbrennt. Also da ist von Krieg, von Bogen, von Speeren und von Wagen die Rede. Das ist Kriegssprache. Das ist Sprache von Kämpfen. Und was tut Gott in Vers 10, unmittelbar vor dem Vers, den wir hatten? Da ist davon die Rede, dass er die Kriege beschwichtigt, dass er den Bogen zerbricht, dass er Speere zerschlägt und die Wagen verbrennt. Das heißt, was tut Gott? Was sollen wir aufhören? Ist unser eigener Kampf. Kämpfen aus der eigenen Kraft, kämpfen aus den eigenen Überlegungen, aus der Logik. Ich muss jetzt, muss so und so werden, ich muss doch jetzt wissen, wie es geht. Dieses hört auf ist fast wie legt die Waffen nieder. Es geht nicht um Kämpfen, um Recht haben. Es geht nicht um das, was ich gerne möchte, wieder um meine Lösungsvorschläge und Ideen, sondern es geht darum, dass der Psalmist hier sagt, hört damit auf. Wirklich, legt den Wagen und die Speere und zu Ende. Lasst es bleiben. Nochmal die Elberfelder, ganz simpel, lass ab. Lass bleiben. Bringt eh nichts. Und erkenne, dass ich Gott bin. Das heißt, in diesem Erkennen steckt das Hören auf ihn. Es steckt auch das Aufhören drin. Das Aufhören. Und als drittes könnten wir sagen, es steckt auch drin das Hören auf Gott. Wenn ich höre, wenn ich aufhöre, selber das machen zu wollen, erst dann letzten Endes bin ich frei, auf Gott zu hören und ihn sozusagen walten zu lassen. In dem Zusammenhang, wo wir diesen Psalm gelesen haben, diese Woche, Debbie und ich, haben wir auch den Psalm 42 gelesen und 43. Da drückt es derselbe Autor, sind diese Söhne Korach, die diesen Psalm geschrieben haben. Selber Autor schreibt hier diesen dreifachen Refrain. Also übrigens sind Refrains keine Erfindung der Neuzeit, sondern in Psalmen gibt es viele solche Refrains und der kommt dreimal vor, genau wortgleich. Und da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Was betrübst du dich, meine Seele? Hör auf. Hör auf. Deine Sorgen, deine Not, was du da in dir aufwirbelst, die macht dich nur unruhig. Werd still. Höre. Harre auf Gott. Höre auf Gott. Harren steckt ja auch das Wort warten, erwartungsvoll da sein, die Antwort von ihm erwarten, das Aufhören. Ich mache es nicht selber, sondern ich erwarte meine Hilfe von dem, der wirklich Hilfe bringen kann, nämlich Gott. Und dann kommt dieser schöne Schluss, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Jetzt in der Situation, sagt er, ist es ein bisschen schwierig mit dem Danken. Es fällt der Person schwer und sagt, aber ich weiß, so schwierig und so schlimm es gerade ist, ich werde noch danken. Ich weiß, die Zeit kommt, wo ich ihm danken werde. Neulich dieses Zitat gelesen, wir leben unser Leben vorwärts, wir verstehen es, und man könnte wahrscheinlich fast so sagen, und wir danken es eher rückwärts. Wir leben vorwärts, ohne alles verstehen zu können, da kommt dieses Erkennen. Verstehen kommt meistens und noch nicht mal dann immer, aber meistens im Rückwärts. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir uns überlegen sollen, wie wir mit Gott umgehen, in schwierigen Situationen auch. Gott, du bist gut, auch wenn ich das nicht als gut empfinde? Fragezeichen. Gott, du bist alles für mich, auch wenn ich mir es doch genau anders gewünscht hätte. Gott erkennen, nicht verstehen, sondern erkennen. Das heißt, von ganzem Herzen sagen, Gott, du bist gut. Du bist gut zu mir. Auch wenn ich es nicht verstehe, möchte ich erkennen, dass du Gott bist. Ich kann heute Morgen meinen Zettel ziemlich schwer lesen, weil rechts schreiben ist schwierig und links die Maus bedienen noch schwieriger. Trotzdem, Gott ist gut. Gott ist gut. Ich möchte es festhalten. Ich möchte mit ihm leben, auch in dieser Situation. Auch was ich vorher sagte, am Mittwoch werdet ihr es wahrscheinlich in den Zeitungen lesen, unsere Firma 700 Leute entlässt, wir auf Teile unseres Gehalts verzichten müssen. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich möchte daran festhalten. Er ist alles für mich, auch wenn vieles andere wie so wegschwimmt und die Fälle weggehen. Wenn unser Philipp bis heute nicht unsere Hilfe in Anspruch nimmt, ich möchte daran festhalten, Gott, du bist gut. Vor 330 Jahren hat jemand ein Lied geschrieben, das erste Lied wahrscheinlich, das heißt Gott ist gut. Er hat es ein bisschen anders formuliert. Er hat geschrieben, einen Moment, was Gott tut, das ist, er hat nicht gesagt, ist gut, aber er hat gesagt, das ist wohlgetan. Vor 350 Jahren hat man das eben so gesagt. Was Gott tut, das ist gut, wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt meine Sache an, will ich ihm halten stille. Harre auf Gott, ihm halten stille. Er ist mein Gott. Gott, du bist Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lass ich ihn nur walten. Lass los. Lass los für Gott, lass ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist gut, das ist wohlgetan. Er wird mich nicht betrügen. Er führet mich auf rechter Bahn. Erkennen, mit ihm unterwegs sein, Beziehung mit ihm pflegen. Er führt mich auf rechter Bahn, so lasse ich mir genügen. An seiner Huld, also ich lasse mir genügen an seiner Huld und hab Geduld, er wird mein Unglück wenden. Es steht nicht in meinen Kräften, nicht in meiner Möglichkeit, es steht in seinen Händen. Was Gott tut, das ist gut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Er mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. Ist Teil unseres Lebens. So wird Gott mich, Gott, du bist, ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lass ich ihn, unseren Gott, nur walten. Hör auf Gott und erkennt, dass ich Gott bin.